Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Im Minus. Überschuldung als gesellschaftliches Problem. Soldaten mit Migrationshintergrund. Wie es ihnen in der Bundeswehr geht. Verkehrswende im Rhein-Main-Gebiet. Debatte um neue Straßenbahn. Mit Irene Geuer.
Guten Abend. Reden wir doch mal darüber, was denen von der Linken schon so lange ein Dorn im Auge ist. Hartz IV. Seit Jahren kämpft die Partei gegen die Gesetzgebung, die 2005 von der damaligen rot-grünen Koalition im Bundestag beschlossen wurde. Die Linke gehört zu denen, die seither immer und immer wieder sagen, da steckt zu viel Ungerechtigkeit drin. Ende 2016 hatte die linke Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann die Daten der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet mit dem Ergebnis, über 40% aller gerichtlichen Klagen gegen Hartz-IV-Bescheide gehen zugunsten der Antragsteller aus. 2017 brachte die Linke einen Ratgeber raus: Wer sich wehrt, lebt nicht verkehrt. Hinweise und Tipps für Hartz-IV-Empfänger. Und als das Bundesverfassungsgericht im November urteilte, dass die möglichen Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger erheblich eingeschränkt werden müssten, war das für die Linke wieder eine Bestätigung. Und die Arbeit der Partei geht weiter, unten an der Basis, auch an vielen Abenden im Jahr. Und es geht dabei nicht nur um Hartz IV, sondern zum Beispiel auch um das Wohngeld, weil die Mieten immer teurer werden in Deutschland und sozialer Wohnraum kaum vorhanden ist. Da reicht das Wohngeld oftmals nicht. Im Rhein-Erft-Kreis zum Beispiel, westlich von Köln, sind davon 3000 Menschen betroffen. Katrin Stövesand war dort in Frechen und hat einen Beratungsabend der Linken besucht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich der Stadtverband Frechen auch hinreißen lassen, hier die Getränkerunde zu übernehmen.
Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Der verzierte Schriftzug prangt groß an der Wand des Ratskellers in Frechen. Davor sitzt, am Kopf des Tisches, Hans Dickruppe, linken Politiker im Kreistag Rhein-Erft. Und auch wenn seine Partei mit Gott nicht so viel am Hut hat, Hopfen und Malz will er auf keinen Fall verloren geben, wenn es um die schlechter gestellten Menschen in seinem Landkreis geht. Deshalb hat er sie eingeladen.
Wir wollen Hilfestellung geben und für Fragen zur Verfügung stehen.
Heute Abend geht es vor allem darum, wie viel die Bedarfsgemeinschaften im Kreis, also Haushalte, in denen Empfänger von Hartz-IV-Leistungen, Grundsicherung oder ähnlichem leben, wie viel sie von der öffentlichen Hand für Wohnkosten bekommen können.
Und da hätten Sie, wenn Sie in Kerpen wohnen, war die Obergrenze aktuell 411 Euro Bruttokaltmiete.
Hans Dickruppe hat vor sich eine Menge Blätter mit Daten und Zahlen ausgebreitet, den Laptop aufgeklappt, daneben das juristische Fachbuch für Existenzsicherungsrecht. Jetzt teilt er eine Tabelle aus und erklärt: Die Obergrenzen für Miete bzw. Wohngeld werden berechnet für Wohnungen mit einfacher Ausstattung. Gestaffelt nach Größe und Zahl der Bewohner, alle 2 Jahre muss die Höhe überprüft werden. Im Rhein-Erft-Kreis belaufen sich die Unterkunftskosten auf mehr als 100 Millionen Euro im Jahr.
Ja, und das ist ein Viertel des Kreishaushaltes.
Nach der Kommunalwahl 2014 habe die Koalition im Kreistag ein Bündnis aus CDU, Grünen und FDP sparen wollen, erläutert Dickruppe. Eine Beraterfirma wurde beauftragt, die Kosten neu zu berechnen. Gesagt, getan. Seit einigen Jahren gelten also neue Obergrenzen, niedrigere, während überall die Mieten stiegen. Das heißt, viele Menschen mussten die Differenz zwischen Wohngeld und tatsächlicher Miete selbst bezahlen, von ihrer Grundsicherung. Ein regionales Beispiel dafür, wie sehr das Hartz-IV-System in Bewegung ist und keinesfalls immer zugunsten der Betroffenen.
Wir haben damals schon Infoveranstaltungen gemacht und wir haben Menschen aufgefordert, sich dagegen zu wehren und auch Klage zu erheben.
Und diese Klagen hatten schließlich Erfolg. Das Sozialgericht Köln hat die Neuregelung gekippt. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Das heißt, noch bekommt niemand etwas zurückerstattet. Um aber den Anspruch darauf zu sichern, müssen Betroffene nun regelmäßig aktiv werden, müssen Überprüfungsanträge stellen, nach jedem Bescheid wieder. Und hier trifft das tatsächlich große Engagement der Linken im Kreis Rhein-Erft auf das geringe der Betroffenen. Von denen, die im Kreis Kürzungen hinnehmen mussten, das waren mehr als 3000 Menschen, sitzt bislang nur ein einziger mit am Tisch. Bis?
Möchten Sie zu uns kommen? Bitte nehmen Sie Platz.
Ein zweiter Mann setzt sich in die Runde aus aktiven Linken, entschuldigt sich kurz für die halbstündige Verspätung.
Das macht überhaupt nichts.
Hans de Kruppe war im noch nicht lange beendeten Berufsleben Rechtsanwalt, Schwerpunkt Arbeitsrecht. Anders als viele Politiker der Partei Die Linke im Westen ist er kein abtrünniger Sozialdemokrat.
Nein.
Sondern Sozialist. Früher Mitglied der DKP, aktiv in Gewerkschaft und Friedensbewegung. Sein größter politischer Antrieb?
Ich bin seit 2005 wieder aktiv geworden. Damals halt auch mit den Hartz-IV-Gesetzen und der Gründung der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Und die Motivation ist, dass wir hier ein alternatives Gesellschaftsverständnis brauchen. Und dafür wirken wir auch im Kleinen wie mit solchen Veranstaltungen.
Der neue Gast hat inzwischen sein Freigetränk bestellt, ein Glas Weißwein. Und er hat konkrete Fragen mitgebracht.
Was sind denn jetzt, das Jobcenter lehnt sich ja zurück und alle bleiben auf ihren tatsächlichen Kosten hängen. Was wird denn dann nachgezahlt, wenn das Urteil zu unseren Gunsten aussieht? Wirklich die tatsächliche Höhe bis zum Datum der Entscheidung oder die Differenz zwischen dem neuen Gutachten, was ja jetzt sehr wahrscheinlich kommt, und dem, was gezahlt worden ist?
Nein, dieses neue Gutachten hat keine Rückwirkung. Und deshalb, wenn Sie die Tabelle nehmen, haben Sie da so eine grau unterlegte Spalte. Wir haben das nämlich ausgerechnet.
Hans de Kruppe kann dem jungen Mann genau sagen, wie viel ihm und seiner Familie, also einer vierköpfigen Bedarfsgemeinschaft, in ihrem Wohnort zusteht. Ganz rasch wird aber klar, dass es dem Familienvater nicht nur um die Zahlen geht, denn er klagt bereits gegen die Kürzungen.
Wenn ich anfange zu erzählen, sitzen wir morgen früh noch hier.
Wie so viele Leistungsempfänger fühlt er sich als Bittsteller, als jemand, der nicht gut behandelt wird von den Menschen, mit denen er umgehen muss, vor allem im Jobcenter.
Also das, was jetzt gerade bei mir abläuft, das ist ja reine Willkür.
Nee, das ist es eigentlich nicht. Willkür ist etwas, wenn jemand individuell aus besonderen Gründen so behandelt. Nee, das wird nicht, nein. Die behandeln alle so. Das ist keine Willkür, das ist System. Es hat was mit der Art und Weise, wie hier Existenzsicherung, wie das System funktioniert. Und es nicht funktioniert. Das ist das Problem.
Hans de Kruppe hält weiter entschieden dagegen, macht dem Mann klar, dass er sich selbst um Möglichkeiten bringt, wenn er seine Schwierigkeiten zu persönlich nimmt. Und legt ihm auch nahe, nicht seinerseits den angemessenen Umgangston aufzugeben.
Das ist ein falsches Feindbilddenken. Wir haben dieses Feindbild nicht, was die Menschen angeht, sondern hier systematisch an Veränderungen in dieser Gesellschaft kämpfen. Das ist wichtig.
Auch der stillere der beiden Gäste hat jetzt Fragen.
Ist das Ding überhaupt rechtskräftig, wenn wir jetzt unser Leben im Jobcenter überschreiten?
Dem Mit-50er geht es um Eingliederungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose. Solche Maßnahmen könnten sinnvoll sein. Oder auch nicht, entgegnet die Gruppe.
Man darf doch nicht unterschreiben, sondern wenn, dann muss man erst überlegen, sich gegebenenfalls beraten lassen, ist das vernünftig oder sind da Dinge drin, die nicht korrekt sind. Niemand ist gezwungen, das zu unterschreiben.
Immer mit Begleitung zum Amt gehen, nie gleich unterschreiben. Solche und weitere Ratschläge gibt es an diesem Abend. Wir informieren und helfen. Unter diesem Motto hat die Kreistagsfraktion der Linken drei Abende veranstaltet. Diesmal waren zwei der Menschen da, für die die Informationen gedacht waren.
Also es hätte mehr sein können. Unsere Erfahrung ist, dass wir so zwischen 10 und 25, 30 Leute haben. Gestern waren wir so eine Runde mit ungefähr 10 Personen. Also wir sind zufrieden. Es ist nur beachtlich, wie viele denen es genauso geht, die das nur in sich hineinfressen. Und das auch nicht mit anderen besprechen möchten, sondern lieber dann sich zurückziehen.
Hans de Kruppe packt seine Sachen zusammen, lehnt sich noch mal kurz zurück und trinkt sein Wasserglas aus, bevor er die Verabschiedungsrunde um den Tisch macht. Immer im Blick, den Schriftzug an der gegenüberliegenden Wand im Ratskeller. Zu einem guten Bier und einem neuen Gedanken sollte man nie Nein sagen.
Prost!
Katrin Stövesand über linkes Engagement für Hartz-IV-Empfänger.
Ich möchte, dass man eines Tages sagt, die haben das ordentlich gemacht in einer komplizierten Welt.
Die hohen Mieten, wir haben gerade schon davon gesprochen. Und es ist wahrlich nicht nur ein Problem für Hartz-IV-Empfänger. Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass 2018 bei jedem Fünften in Deutschland die Miete der Grund war, warum er oder sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Und damit sind wir beim Thema. Zu viele Menschen geraten ins Minus und in prekäre Lebenslagen. In diesem Zusammenhang hat uns auch eine Hörerin geschrieben und von ihrer Freundin erzählt. Die ist Schuldnerberaterin und eigentlich würde sie gerne präventiv arbeiten, also zum Beispiel Budgetberatung machen, damit man erst gar nicht ins Minus kommt. Aber dazu hat sie keine Zeit, weil der Kalender voll ist. So viele Termine mit Menschen, die aus ihren Schulden heraus wollen. Und dann gibt es noch so viele, die vor lauter Geldsorgen nicht mehr ein- und noch auswissen, aber darüber schweigen. Weil Schulden sind oftmals noch ein Tabuthema. Deshalb hat sich meine Kollegin Felicitas Böselager in Bremen auf den Weg gemacht, einen Betroffenen zu finden, der über seine Situation spricht und damit auch zeigt, manchmal kommt es unverhofft blöd im Leben. Das kann so vielen passieren. Aber Hilfe gibt es auch.
Im Büro der Schuldnerberaterin Christine Elias in Bremen saßen in den vergangenen 20 Jahren unzählige Menschen, denen ihre Schulden über den Kopf gewachsen waren. Einer von ihnen ist Herr S. Weil er seinen echten Nachnamen nicht im Radio hören will, nennen wir ihn im Folgenden Schröder. Der gelernte Zahntechniker ist seit 8 Jahren arbeitslos.
Zu der Zeit, als ich noch einen Job hatte, hatte ich einen gewissen Haufen an Schulden. Und dann bin ich arbeitslos geworden und konnte diese Schulden nicht mehr tilgen und bin dann irgendwann hier bei Frau Elias gelandet.
Dieser Verlauf sei typisch für eine Überschuldung, erklärt Schuldnerberaterin Elias. Arbeitslosigkeit, Trennung, Krankheit. Das sind die häufigsten Ursachen. Selbstverschuldet gerieten die allerwenigsten in eine solche Situation.
Das ist ja immer eine Doppelbelastung. Ich bin arbeitslos und erfahre, ich bin nichts mehr wert, ich bin krank und wollte das nicht. Oder ich erlebe gerade eine Trennung und Scheidung. Alles Dinge, die wir alle nicht gerne haben wollen und die immer oder ganz häufig dann mit finanziellen Problemen verbunden sind.
Auch Schröder kennt diese Doppelbelastung.
Ich habe dann mal so 1-2 Tage gehabt, wo ich Gott sei Dank sehr gute Bekannte gehabt habe, die das mitgekriegt haben und die mir dann mal einen Sahnepöter getreten haben. Nein, sondern ich benutze jetzt mal die Jugendsprache, so, ey Alter, komm, so nicht, du kommst jetzt mit. Und hockst nicht zu Hause rum. Und es gibt aber auch sehr viele Menschen, die das nicht haben und sich vielleicht auch nicht darauf einlassen können, aus Schamgefühl. Auch wenn die Freunde und Bekannte sagen, hör zu, du bist ein sehr wertvoller Mensch, auch wenn du jetzt nicht bezahlen kannst, wenn wir irgendwo hingehen, wir wechseln uns ab.
Viele Menschen hätten keine solchen Bekannten oder erzählten ihrem Umfeld erst gar nicht von ihren finanziellen Problemen, berichtet Elias. Überschuldung mache zusätzlich einsam. Als sich vor 2 Jahren abzeichnet, dass Schröder wahrscheinlich keine neue Arbeitsstelle finden wird, beschließt er gemeinsam mit der Schuldnerberaterin, Insolvenz anzumelden.
Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Es ist mir auch so ein klein wenig Last von den Schultern gefallen, weil man nicht permanent im Hintergrund hat, wenn ich jetzt zum Briefkasten gehe, was ist da für ein Brief drin? Kriege ich wieder eine Herzattacke, in Anführungsstrichen. Das ist also, es ist wirklich nicht einfach, sich das auch selber einzugestehen.
Weil Schröder über kein Vermögen verfügt und Hartz-IV-Empfänger ist, werden die Kosten für sein Insolvenzverfahren gestundet. Abhängig von den Forderungen der Gläubiger können die Kosten für Gericht und Insolvenzverwalter im Durchschnitt zwischen 800 bis 2500 Euro liegen. Aber nicht alle Schuldnerberater verlangen Geld. Es gibt viele Stellen in ganz Deutschland, die Überschuldete kostenlos betreuen. Gemeinsam mit den Beratern erstellen Schuldner einen sogenannten Schuldenbereinigungsplan, legen ihr Vermögen offen. Dieser Plan dient einem Vergleich mit den Gläubigern. Wenn nur ein Gläubiger ihn ablehnt, dann kann der Schuldner Insolvenz beim Amtsgericht beantragen. Das Gericht teilt ihm dann einen Insolvenzverwalter zu, der über das pfändbare Vermögen verfügen kann. Wer weniger als 1.179,99 Euro netto monatlich verdient, kann nicht gepfändet werden. Dieser Freibetrag soll das Existenzminimum garantieren, also zum Beispiel die Miete sichern. Das Offenlegen der Finanzen sei für viele eine große Erleichterung, sagt Elias.
Wir haben es eben ausschließlich mit Menschen zu tun, da gibt es keine Vermögenswerte. Da könnte man jeden Tag eine Vermögensauskunft abgeben, da wird auch nichts mehr rauskommen, weil nichts da ist.
Scham, das sei die größte Hürde. Viele Menschen, die sich dennoch Christine Elias und der Schuldnerberatung anvertrauen, erzählen gleich ihre ganze Lebensgeschichte, als wollten sie beweisen, dass sie trotz Schulden keine schlechten Menschen sind.
Das hat natürlich auch mit dem Wort Schulden zu tun. Schulden ist einfach ein belastendes Wort. Und die meisten fühlen sich eben schuldig, wenn sie Schulden haben, obwohl es gar nichts miteinander zu tun haben sollte. Schulden ist ja gar nicht das Problem und Schulden ist auch das, was gewollt ist in der Welt, in der wir leben. Und das Problem ist die Überschuldung und die hat dann nichts mehr mit Schuldigsein zu tun, zumindest in den meisten Fällen nicht.
So unterscheidet auch das Gesetz nicht zwischen schuldig oder unschuldig verschuldet. Wer in die Privatinsolvenz geht und zeigt, dass er sich bemüht, seine Schulden zu tilgen, dem werden die Restschulden nach maximal 6 Jahren erlassen. Der Schuldner bekommt eine zweite Chance. Das habe der Gesetzgeber gut eingerichtet, findet der Bremer Insolvenzverwalter Uwe Kuhmann. Er wundert sich aber häufig darüber, wie wenig seine Klienten über den Umgang mit Geld wissen.
Was kriege ich in meine Kasse rein und was kann ich ausgeben? Und da fehlt es auch an der Bildung, an der Ausbildung, dass den Menschen hier schlicht und einfach zu wenig beigebracht wird. Das fängt schon an, gibt man vernünftiges Taschengeld und lässt die Kinder damit umgehen. Schon da fehlt es.
Auch Schuldnerberaterin Elias glaubt, dass die Bildung ein Schlüssel zu weniger Überschuldung sein kann. Aber für Präventionsprogramme in Schulen fehle häufig das Geld. Dabei sei es wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Auch damit Menschen, die überschuldet sind, sich eher trauen, zu Beratungsstellen zu gehen und sich helfen zu lassen, sagt Kuhmann.
Die Menschen halten sich da, aus welchen Gründen auch immer, zurück und nutzen das System nicht. Zumal es jetzt noch komfortabler wird in Zukunft, dass man nicht mehr 6 Jahre braucht, um sich zu entschulden, sondern in Zukunft werden es aller Voraussicht nach nur noch 3 Jahre sein.
Für Schröder wird diese Änderung noch nicht gelten. Er hat noch ein paar Jahre vor sich, bis der Schuldenschnitt kommt. Entlastet fühlt er sich dennoch schon jetzt.
Felicitas Böselager über die Schuldenfalle, die eigentlich keine ist, weil es Wege gibt, wieder aus ihr herauszukommen. Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr, die stehen ein für Deutschland mit Haut und Haar. Wobei aber Deutschland nicht immer ihr Heimatland gewesen ist. Die Rede ist von Soldaten mit Migrationshintergrund. Ihre Wurzeln haben sie in allen möglichen Ländern, aber zu Hause fühlen sie sich hier. Und auch die Bundesregierung schätzt sie, weil das hilft der Integration. Und als Ursula von der Leyen noch Bundesverteidigungsministerin war, erklärte sie, dass zum Beispiel Soldaten mit muslimischem Hintergrund bei Auslandseinsätzen unverzichtbar seien, wegen ihrer Sprach- und Kulturkenntnisse. Wir wollten wissen, wie ist es denn für die Soldaten, die Ivan, Juanita oder Giovanni heißen? Wie fühlen sie sich hier in der Bundeswehr aufgenommen? Sebastian Engelbrecht hat das für das DLF-Magazin in Erfahrung gebracht.
Achtung! Reisen Sie das Gewehr! Zur Truppenfahne! Augen weit!
Markig geht es zu beim Gelöbnis, zum Beispiel am 20. Juli auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums in Berlin. Die Bundeskanzlerin und die Verteidigungsministerin schreiten die Formation der Soldatinnen und Soldaten ab. Sie laufen vorbei an einer Truppe, die sich inzwischen sichtbar verändert hat. Männer und Frauen, blond, brünett, schwarzhaarig und auch die Gesichtsfarben wechseln sich ab, von rosig bis dunkelbraun. Eine von denen, die die Bundeswehr bunter machen, ist Fregattenkapitän Christina Ruzzi. Sie ist Sprecherin im Bundesverteidigungsministerium. Ihre Eltern sind Griechen. Sie wurde erst mit 25 deutsche Staatsbürgerin, als sie sich entschloss, zur Marine zu gehen.
Ich kann wirklich sagen, ich trage meine Uniform sehr gern und auch mit Stolz und habe da immer nur gute Erlebnisse gehabt.
Die Bundeswehr führt keine Statistik darüber, wer in der Truppe aus Einwandererfamilien stammt. Was alle Soldatinnen und Soldaten eint, sie müssen die deutsche Staatsangehörigkeit nachweisen. Christina Ruzzi schätzt, dass heute 15% der Soldaten aus Einwandererfamilien kommen. Das wären rund 27.000. Folgt man Christina Ruzzi, dann funktioniert die Integration der Soldatinnen und Soldaten mit Migrationshintergrund gut.
Ich glaube, da gibt es gar nichts zu integrieren. Ich bin Teil des Teams Bundeswehr und ob ich da jetzt eine, zwei oder drei Staatsbürgerschaften habe, ist aus meiner Sicht egal. Ich habe was geschworen, was mir am Herzen liegt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen hier in meinem Land. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass Sie diese Antwort von so ziemlich allen Soldatinnen und Soldaten mit Migrationshintergrund in der Bundeswehr bekommen.
Gewiss, sagt die Bundeswehrsprecherin, die Armee müsse schon ein sogenanntes Diversity Management betreiben. Man sei einer der diversesten Arbeitgeber und Dienstherren in Deutschland. Deshalb hat der Arbeitgeber Bundeswehr ein Stabselement Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion eingerichtet. Eine Ansprechstelle für alle, die weder weiß noch männlich sind und auch nicht aus alteingesessenen Familien stammen. Ein Anlaufpunkt auch für 22.000 Frauen.
Also zunächst einmal ist es für die Bundeswehr unerheblich, ob jemand Migrationshintergrund hat oder nicht. Für uns ist wichtig, dass die Frauen und Männer, die sich für den Dienst in der Bundeswehr bereit erklären, Verantwortung übernehmen wollen für ihr Land. Das ist völlig unerheblich, ob jemand vielleicht Eltern aus Griechenland hat, so wie ich das habe, oder ob er Eltern in Wanne-Eickel hat, als Beispiel. Ja? Uns eint die gemeinsame Aufgabe.
Sollte es doch einmal zu Diskriminierungen kommen, steht das Stabselement zur Verfügung. Auf Wunsch können sich Soldaten auch anonym dort melden. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, allerdings außerhalb der Bundeswehr, nämlich den Verein Deutscher Soldat e.V. Hier haben sich Soldaten zusammengetan, die für ein Deutschland des Miteinander werben, in dem, Zitat, gemeinsame Werte schwerer wiegen als sichtbare Unterschiede. Man strebe nach einer deutschen Gesellschaft, in der die Leistungsbereitschaft einen höheren Stellenwert habe als die Abstammung. Das Zeichen des Vereins? Die Silhouetten einer Kameradin und zweier Kameraden, sie in Schwarz, die Männer in Rot und Gold. Robert Kontny gehört zum Vereinsvorstand. Er ist Oberstabsgefreiter bei der Artillerie und in Städten am Kalten Markt in Baden-Württemberg stationiert. Kontny wurde 1986 im polnischen Oberschlesien geboren und kam als Kind nach Deutschland.
Gerade dieses Symbol, Soldatin und Soldaten mit Migrationshintergrund, das wollten wir nutzen. Wer das Vereinssymbol kennt und dieser Name deutscher Soldat, das würde erstmal wahrscheinlich viele mit einer ganz anderen Geschichte, sag ich mal, in Verbindung bringen. Und wenn wir dann natürlich die Kameradin zeigen mit schwarzer Hautfarbe und Kampfanzug, Helm, das sollte provozieren, das funktioniert auch immer ganz gut.
Soldaten auf Zeit, sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich schwöre.
Ich schwöre.
Freiwillig Wehrdienstleistende, sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich gelobe.
Das Gelöbnis, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu dienen, für das Grundgesetz und die Menschenwürde einzustehen, verpflichtet die Bundeswehr auch nach innen. Gleichwohl zählte die Armee in den vergangenen 10 Jahren 200 rechtsextremistische Vorfälle. Für Bundeswehrsprecherin Christina Ruzzi ist jeder Fall einer zu viel.
Wichtig ist, dass die Bundeswehr ganz aktiv dagegen vorgeht, dass wir das nicht dulden und auch nicht tolerieren und dass wir auch präventiv vorgehen, indem wir unsere Frauen und Männer schulen und indem wir sehr klar sagen, wir haben eine Zero-Toleranz-Politik gegenüber Extremismus jeglicher Form.
Fälle von Diskriminierung gegen Soldaten aus Einwandererfamilien sind im Bericht des Wehrbeauftragten des Bundestags für das Jahr 2018 dokumentiert. Ein Oberstabsgefreiter zum Beispiel sprach einen Kameraden mit Migrationshintergrund mit den Worten an, »Really nigger?« Als der Chef ins Dienstzimmer eintrat, fragte er ihn, »Was ist das für eine Negermusik?« Ein früherer Soldat nannte russischstämmige Untergebene »Scheiß Russe«, »Kanisterkopf« oder »Drecksrusse«, so der Bericht des Wehrbeauftragten. Und ein Stabsunteroffizier soll mit Blick auf Soldaten russischer Abstammung zu einem Kollegen gesagt haben, auf sowas habe man früher geschossen. In vielen Fällen ließen sich die Diskriminierungen nicht nachweisen, da es keine Zeugen gäbe. Oder sie schwiegen, aus Loyalität zu den Tätern, schreibt der Wehrbeauftragte. Robert Kontny vom Verein Deutscher Soldat empfiehlt den Betroffenen, offensiv zu reagieren.
Was steht denn in den deutschen Gesetzen, wenn du denn so ein Patriot bist, warum setzt du dich denn damit nicht auseinander? Nein, es steht ganz klar drin, erstmal im Grundgesetz, im Artikel 3, dass man aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion nicht diskriminiert werden kann. Und dann aber auch im Staatsbürgerschaftsgesetz, dass drinsteht, Deutsch ist, wer einen deutschen Pass hat. Und eben nicht, wer woher kommt. Ne? Und dann gibt es auch kein Vertun mehr, dann ist diese Person deutsch.
Dass Soldaten mit Einwanderungshintergrund die Truppe bereichern, betont Christina Ruzzi. Aus der Sicht von Ruzzi geht es den Soldatinnen und Soldaten mit Migrationshintergrund bei der Bundeswehr weder schlechter noch besser als in der Zivilgesellschaft. Robert Kontny meint sogar, für viele sei die Kaserne ein Schutzraum.
Im Verein Deutscher Soldat e.V. sind ja einige dieser Kameraden, die dann sagen, ich fühle mich manchmal in den Kasernen wohler aus außerhalb der Kaserne, weil in der Kaserne bin ich ja durch die Uniform sofort als Deutscher erkennbar. Ne? Draußen bin ich dann oft leider der Ausländer, obwohl sie es faktisch nicht sind.
Die Bundeswehr hält sich zugute, dass sie jeden Bewerber durchleuchtet, bevor er bei der Bundeswehr anfängt, körperlich und psychologisch. Zudem wache der militärische Abschirmdienst darüber, wer in der Armee dienen dürfe, heißt es im Verteidigungsministerium. So würden Rechtsextreme ausgesiebt. Auch deshalb beschreibt Robert Kontny das vielfältige Leben in der Bundeswehr erstaunlich entspannt mit dieser Geschichte.
Einmal habe ich es erlebt, er hat einen Kamerad, da war ich mit ihm zusammen auf Stube, und da hat er seinen Teppich ausgepackt und hat angefangen zu beten. Ja, ich lag auf der anderen Seite, habe ich gesagt, stört dich das, wenn ich hier drin bleibe? Nee, alles gut, hat er angefangen zu beten, hat da die Prozedur durchgezogen. Ich habe ihn dann natürlich aus Interesse noch ein paar Sachen gefragt und gab es interessante Gespräche.
Und die Freiheit des deutschen Volkes,
und die Freiheit des deutschen Volkes,
tapfer zu verteidigen,
tapfer zu verteidigen,
so wahr mir Gott helfe.
Sebastian Engelbrecht über Soldaten mit Migrationshintergrund in der Bundeswehr. Viele Städte sind gerade dabei, neue Verkehrskonzepte zu entwickeln. Klar, der Klimawandel steckt dahinter, die Diskussionen über Feinstäube und oder das Treibhausgas CO2. Und in vielen Städten wird offenbar, dass es mit dem öffentlichen Personennahverkehr nicht zum Besten steht, dass vieles reformiert werden muss. Im Saarland arbeitet man zum Beispiel an einem neuen Landesverkehrsentwicklungsplan. Da wird darüber nachgedacht, ob ganz neue Bahnverbindungen, viel mehr Haltestellen und auch mehr regelmäßige Busverbindungen eingerichtet werden sollen. Ein anderes Beispiel finden wir im westlichen Rhein-Main-Gebiet. Dort soll eine neue Straßenbahn Städte wie Mainz oder Wiesbaden mit dem Umland verbinden. Dort kommt neben dem Klimagedanken noch ein zweiter dazu. Auf dem Land stehen Wohnungen leer, Baugrundstücke sind günstig. Bislang will dort aber kaum einer wohnen, weil es zu kompliziert ist mit dem ÖPNV und dem Arbeitsplatz in der nächsten Stadt. Das soll sich mit dem Projekt Citybahn ändern. Hört sich gut an und doch gibt es ein Aber. Und das betrifft die Bauzeit, die sehr lange Bauzeit. Und die Zahl, 350 Millionen, so viel soll das Projekt kosten. Ludger Fittgau über Sorgen, Pläne und Hoffnungen.
Taunusstein, ein mit Wasserpfützen übersäter Schotterplatz mitten im Zentrum der größten Stadt im südhessischen Main-Taunus-Kreis. Auf der öden Fläche sind Autos abgestellt. An der Einfahrt ein verdrecktes Schild, Bahnhof Park and Ride Wiesbaden. Neben dem Schotterplatz gibt es tatsächlich ein altes Bahngleis. Doch hier hält seit 3 Jahrzehnten kein Zug mehr. Das Schild ist stehen geblieben, weil auf der Bundesstraße nebenan bisweilen ein Bus nach Wiesbaden abfährt. Nur einen Steinwurf vom verlassenen Bahnhof entfernt liegt das Rathaus von Taunusstein.
Dort will man, dass die Stadt demnächst wieder eine Bahnanbindung bekommt. Die sogenannte Citybahn nach Wiesbaden.
Genau, wir haben mittlerweile 30.500 Einwohner. Vor über 30 Jahren hat die Deutsche Bahn entschieden, die seinerzeitige Ahrtalbahn vom Betrieb zu nehmen. Und seitdem ist die Stadt Taunusstein und die Kreisstadt Bad Schwalbach eben die einzigen beiden größeren Städte in Hessen, die nicht mehr mit der Schiene angebunden sind. Und das wollen wir ändern.
Sagt der Taunussteiner Bürgermeister Sandro Zehner, CDU. Der junge, dynamisch wirkende Kommunalpolitiker betont, schon jetzt ziehen mehr und mehr junge Familien aus dem Rhein-Main-Gebiet in seine Stadt im Mittelgebirge, weil hier das Bauen günstiger ist als in Frankfurt oder im nur 10 Kilometer entfernten Wiesbaden. Das große Manko, die Pendlerinnen und Pendler müssen morgens auf die Straße, um an ihre Arbeitsplätze unten im Ballungsraum zu kommen. Schon wenige Kilometer weiter talabwärts stehen sie dann im Dauerstau.
Wir haben jeden Tag eben sehr, sehr viele, um die knapp 16.000 Pendler, die eben auch aus dem westlichen Untertaunus mit dem Schwerpunkt natürlich Bad Schwalbach und Taunusstein über Wiesbaden ins Rhein-Main-Gebiet pendeln oder auch nach Wiesbaden selbst. Und die Straßen, die B417 und die B54, sind an der Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit, insbesondere im Stadtgebiet von Wiesbaden. Die Menschen leiden unter dem Verkehr.
Bahnhofsvorplatz Wiesbaden. Zwei Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsbetriebe SW öffnen einen Container, in dem ein Infostand untergebracht ist. Drinnen kann man auf einem Barhocker Platz nehmen, einen Kaffee und Informationen über die sogenannte Citybahn bekommen. Die geplante gut 30 Kilometer lange Straßenbahnlinie soll ab Mitte der 2020er Jahre Taunusstein und die anderen Orte im Untertaunus mit Wiesbaden und Mainz verbinden. Die Citybahn ist das wichtigste ÖPNV-Projekt im westlichen Rhein-Main-Gebiet und wird bis zu 500 Millionen Euro kosten. Weil es auch Bürgerinitiativen gegen das Projekt gibt, soll es im kommenden Frühjahr einen Bürgerentscheid in Wiesbaden geben. Der Schüler Thomas Breske ist gegen das Projekt, weil die neue Straßenbahn Richtung Taunusstein durch die Straße führen soll, in der seine Eltern ein Einzelhandelsgeschäft betreiben.
Theoretisch ist das eine gute Idee. Nur die Bauzeit, die die Citybahn braucht zum Bauen, würden meine Eltern nicht überleben. Da würden sie pleite gehen, wenn die gebaut wird.
Auch die Industrie- und Handelskammer Wiesbaden sorgt sich um die Einzelhändler an der geplanten Trasse im Stadtgebiet. Florian Steidel leitet bei der IHK in Wiesbaden den Bereich Wirtschaftspolitik. Gutes Baustellenmanagement und Entschädigungen während des Trassenbaus seien das eine, sagt er. Aber es gäbe auch grundlegendere Fragen.
Es fehlt den Unternehmern eine Alternativenprüfung. Man hatte sich bislang eben auf diese Citybahn versteift, aber ohne zu gucken, würde es denn vielleicht sinnvoller sein, auf ein rein verbessertes Bussystem zu setzen, vielleicht auch ein E-Bus-System zu setzen, das jetzt ja auch zunehmend kommt. Und es fehlte auch eine Integration verschiedener Verkehrsträger und Verkehrsarten. Also das heißt, dass man sich anguckt, wie kommen eigentlich Menschen von A nach B? Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, vielleicht mit einem schienengebundenen ÖPNV, vielleicht mit einer Seilbahn. All diese Alternativen, die müsste man eigentlich gemeinsam vergleichend betrachten. Und das fehlte noch.
Doch die Stadt Wiesbaden sei gerade dabei, ihre Hausaufgaben zu machen. Die Politik habe der IHK versichert, man arbeite die monierten Punkte nun ab. In Bad Schwalbach, im Untertaunus, soll die Endhaltestelle der geplanten Citybahn liegen. Die 11.000 Einwohner-Kreisstadt liegt knapp 20 Kilometer von Wiesbaden entfernt. In der Innenstadt gibt es Leerstand. Viele junge Leute können mit der alten Kurstadt nicht viel anfangen.
Ausgehmöglichkeiten gibt es jetzt hier nicht. Generell das Angebot für Jugendliche ist ein bisschen mau, würde ich sagen. Aber wenn das halt die Anbindung zwischen Bad Schwalbach und Wiesbaden besser werden würde, fände ich das persönlich gut.
Martin Hussmann, der CDU-Bürgermeister der Stadt, ist selbst von Beruf Unternehmer. Doch er plädiert dafür, die Einschränkungen beim Bau der Citybahn in Kauf zu nehmen, damit die Stadt anschließend aufblühen könne. Dass im Frühjahr 2020 allein die Bürger in Wiesbaden über das Projekt abstimmen werden, sieht Hussmann mit gewissem Unbehagen.
Natürlich, hier guckt alles nach Wiesbaden. Der ganze Rheingau-Taunus-Kreis guckt nach Wiesbaden, da sind viele Arbeitsplätze, da sind auch die Kliniken. Und deshalb hat Wiesbaden da auch eine Verantwortung und eine Verpflichtung für die Region. Sonst hängen sie zumindest den Rheingau, den hinteren Rheingau, den hängen sie von der Entwicklung völlig ab. Das kann überhaupt nicht gehen. Und die Taunus-Gemeinden, für die wäre es genauso.
Der Schotterplatz am stillgelegten Bahnhof von Taunusstein wird demnächst bebaut, auch ohne Bahnanschluss. Denn Wohn- und Gewerbeflächen werden dringend benötigt. Der Taunussteiner Bürgermeister Sandro Zehner hofft jedoch auf die Vernunft der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener in Sachen Citybahn. Auch deshalb, weil mit der Bahn das Wachstum in den Großstädten selbst ein wenig gebremst würde.
Und viele von den Menschen, die zurzeit in Taunusstein ihre neue Heimat finden, kommen auch aus dem Ballungsraum Rhein-Main, weil sie dort eben selbst mit guten Fachgehältern nicht mehr in der Lage sind, ein Grundstück zu erwerben und dann auch noch ein Haus zu bauen.
Lutger Fittgau über das Stadt-Land verbindende Citybahn-Projekt im Rhein-Main-Gebiet.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Beschäftigt uns eine Frage. Ist es überholt, stigmatisierend oder sogar vielleicht rassistisch, Vereine als Ausländervereine zu bezeichnen? Diese Kategorie gibt es in Deutschland und Vereine werden dann dort eingeordnet, wenn den meisten Mitgliedern die deutsche Staatsbürgerschaft fehlt oder sie nicht aus einem EU-Land kommen. Im Allgemeinen gilt für sie das Vereinsrecht, aber darüber hinaus haben sie noch weitere Pflichten und sie können leichter verboten werden. Gut so, sagen die einen, weil es nicht nur Brauchtumsvereine gibt, sondern auch solche wie die militant ausgerichtete PKK. Andere aber sagen, es hilft nicht der Integration, wenn Ausländervereine einen besonderen Status haben und kritischer beobachtet werden. Wie zum Beispiel hier in Berlin. Da gibt es zum Beispiel die Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und MigrantInnen, die kurz KUB genannt wird. Das Landeskriminalamt habe sie als Ausländerverein eingestuft, weil KUB Fremdklänge, hat der Verein mitgeteilt. Das sei rassistisch, sagen die Mitglieder. Also ist die Kollegin Pia Rauschenberger der Diskussion um Ausländervereine mal nachgegangen. Und am Anfang kam ihr manches Spanisch vor.
Drei Frauen aus Lateinamerika sitzen in einem Hinterhaus in Berlin-Prenzlauer Berg und erzählen davon, wie sie den Fall der Mauer erlebt haben. Etwa 30 Menschen haben sich in dem gemütlichen Vereinsraum versammelt, um ihre spezielle Perspektive auf diesen Teil der deutschen Geschichte kennenzulernen. Im Publikum sitzen Menschen von Mitte 20 bis Ende 60. Eine davon ist Claudia Tribin.
Ich bin die Koordinatorin von Xochiquicatl e.V. Es ist ein lateinamerikanischer Frauenverein, die seit 1992 hier in Berlin arbeitet.
Der Verein informiert und unterstützt Frauen aus Lateinamerika, hilft ihnen, in Deutschland anzukommen. Ihr macht die Vereinsarbeit Spaß, aber an einem stört sich Claudia Tribin.
Jede Änderung in der Satzung oder in der Vorstand muss sofort an die Polizei melden, an das Finanzamt und an das Amtsgericht. Und wenn man das nicht macht, dann ist es problematisch.
Denn Tribins lateinamerikanischer Frauenverein unterscheidet sich rein rechtlich von anderen, von deutschen Vereinen hierzulande. Er fällt in die Kategorie Ausländerverein. Aus § 14 im deutschen Vereinsrecht geht hervor, dass Vereine, deren Mitglieder oder Leiter mehrheitlich keine EU-Bürger sind, als Ausländerverein gelten. Sie dürfen unter anderem leichter verboten werden. Dietrich Trenhardt ist Professor für vergleichende Regierungslehre und Migrationsforschung an der Universität Münster, inzwischen emeritiert. Er hat jahrelang zu Vereinen von Migranten geforscht.
Es gibt eine spezielle Registrierung. Und man muss solche Vereine anmelden. Deutsche Vereine werden auch im Vereinsregister eingetragen, aber ausländische Vereine werden eben gesondert registriert und dokumentiert, sodass die Sicherheitsbehörden im Zweifelsfall auch eine Möglichkeit haben, nachzusehen.
Auf der Grundlage von § 14 konnte beispielsweise eine islamistische Organisation namens Kalifatstaat verboten werden. Zu solchen Zwecken sei der Paragraph daher durchaus sinnvoll, meint Trenhardt. Eine rechtliche Gleichstellung aller Vereine in Deutschland wäre für ihn nicht die richtige Lösung.
Wir sind ja alle darauf angewiesen, dass die Sicherheit gewahrt bleibt. Und man lernt die Sicherheitsorgane eigentlich dann mehr schätzen, wenn eine wirkliche Gefahr da ist.
Im Lateinamerikanischen Frauenverein in Berlin gibt es nach dem Vortrag noch ein kleines Buffet, mit Trauben, Hummus und Schoko-Chili-Soße. Claudia Tribin findet diese rechtliche Einordnung ihres Vereins schon länger problematisch.
Nicht in den letzten Jahren, aber vor 10, 15 Jahren waren sie nicht so freundlich. Ich denke, diese Ämter haben sich ein bisschen mehr interkulturell geöffnet. Aber trotzdem, eine Diskriminierung, ich denke, ist es.
Sie erlebt die besonderen Pflichten als Misstrauen gegenüber ihrem Verein.
Ah, die sind Ausländer, die sind Kriminelle oder die können Kriminelle sein.
Der Paragraph stamme aus den 60er Jahren, erklärt die Professorin und Sozialwissenschaftlerin Birgit Jagusch.
Und ist aber heute aufgrund der Entwicklungen einfach überholt.
Birgit Jagusch kritisiert unter anderem den restriktiven Charakter des Paragraphen.
Also das Ausländervereinsrecht sagt eigentlich nur, unter welchen Voraussetzungen Vereine verboten werden können. Das heißt, es geht per se schon mal davon aus, dass AusländerInnenvereine eine Organisationsform sind, die eher skeptisch zu beobachten ist. Und das ist ein negativer Bias, der MigrantInnenvereine, neue deutsche Organisationen, in ein tendenziell problematisches Licht rückt.
Thilo Kablitz von der Pressestelle des Landeskriminalamts in Berlin erklärt, wie solche Überprüfungen und die Kategorisierung eines Vereins als Ausländervereins überhaupt erfolgen.
Bei der Anmeldung beim Amtsgericht wird dann festgestellt, ob Indizien, irgendwelche Faktoren bekannt geworden sind, die darauf hindeuten, dass der Verein zum Beispiel im Vorstand vorrangig von Personen ausländischer Herkunft vertreten wird.
Mit diesen Indizien wende sich das Amtsgericht dann an die Polizei, die daraufhin eine reine Routineüberprüfung vornehme. Die verursache dem Verein kaum Aufwand, meint Thilo Kablitz. Der Politikwissenschaftler Dietrich Trenhardt hält das deutsche Vereinsrecht zudem für vergleichsweise liberal.
Also das französische Recht ist beispielsweise da sehr viel restriktiver. Und früher konnte in Frankreich überhaupt kein ausländischer Verein gebildet werden. Also in vielen Staaten ist das sogar ausgeschlossen. Das ist eben relativ offen in Deutschland.
Die Professorin und Sozialwissenschaftlerin Birgit Jagusch sieht keinen Grund für den Paragraph 14. Zur Beobachtung von Vereinen reiche das geltende Recht. Es brauche kein explizites Ausländervereinsrecht.
Wenn wir auf der einen Seite sagen, Engagement in Vereinen ist ein Motor für Demokratie, ist gelebte Integration. Und auf der anderen Seite genau diesen Menschen sagen, ja, aber für euch schaffen wir Sonderregelungen, weil wir per se davon ausgehen, dass wir Regeln finden müssen, wie wir eure Vereine besonders schnell verbieten können. Dann ist das zynisch und dann hat das sowas von Othering, also dem Fremdmachen von Personen, der Markierung, der Exklusion und ist deswegen eher ein deutliches Zeichen von Stereotypen als von Teilhabe.
Politikwissenschaftler Trenhardt vermutet, dass die Anzahl an Ausländervereinen in Deutschland steige, durch Zuzug von Nicht-EU-Bürgern und weniger Einbürgerungen. Das Phänomen, dass Migranten Vereine gründen und sich damit eine Stimme verschaffen, sei also immer noch aktuell, auch lange nach den 60er Jahren noch.
Pia Rauschenberger über Ausländervereine und die Frage, ob diese Kategorie noch zeitgemäß ist.
Es gibt eine Bedingung für einen Zwischenruf. Er muss intelligent sein.
Soweit das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen mein Kollege Christoph Schäfer zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.